Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zur 30. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Mein Name ist Norbert Steinkellner und mein Team besteht wie immer aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie.
Heute sprechen wir über unser Planetensystem.
Aber davor sehen wir uns wieder an, was sich in der Weltraumforschung Neues getan hat.
Space News!
Wenn man ein bisschen in die Astronomie-Nachrichten schaut, dann kommt man momentan an einem Thema nicht vorbei. An 2024YR4. Vielleicht hat wer von euch schon von diesem Asteroiden, denn es geht um einen Asteroiden, gehört. Der ist erst vor ziemlich kurzer Zeit entdeckt worden, zu Weihnachten am 25. Dezember 2024. Ist so ein Brocken, von dem man annimmt, ja, so 40 bis 90 Meter groß. Und das Besondere, der hat eine Bahn, die sich mit der Bahn der Erde kreuzt. Und zwar so, dass er auch wieder fast zu Weihnachten am 22. Dezember 2032 möglicherweise auf der Erde einschlagen könnte. Und von Woche zu Woche wird die Bahn von dem Asteroiden genauer berechnet und von Woche zu Woche steigt die Einschlagswahrscheinlichkeit. Und Stand heute ist der 11. Februar 2025, stehen wir gerade bei 1 zu 41, also bei 2,4% Einschlagswahrscheinlichkeit. Das ist zwar immer noch wenig, aber viel, viel mehr, als wir meistens bei solchen Asteroiden haben. 1 zu 41, das ist jetzt nicht unmöglich. Das Drum, wie immer es ausschaut, dreht sich so in etwa 4 Jahren einmal um die Sonne herum, ist eben bei seinem sonnennächsten Punkt der Erde ziemlich nahe und ist sonst so im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Die Bahn ist sehr, sehr elliptisch. Man sagt, er hat eine Exzentrizität von 0,66. Das ist dann eine sehr, sehr ovale Bahn schon. Und ist nur leicht gegen die Erdbahn geneigt. Nur 3 Grad, das ist nicht viel. Das heißt, es ist so ziemlich genau in der Ekliptik. So, 40 bis 90 Meter. Was bitte macht's aus, wenn so ein Brocken aus dem Weltraum daherkommt? Wird der nicht eh in der Erdatmosphäre verglühen? Oder kommt sowas schon durch?
Also zwischen 40 und 90 ist schon ein derber Unterschied. Wenn es jetzt wirklich 90 Meter sind, dann reicht das schon, dass nicht alles verglühten zum Einschlag kommt, denke ich mal.
Also es könnte schon möglich sein, vielleicht von einer anderen Galaxie hier oder Sonnensystem.
Warum glaubst du, dass es einen Unterschied macht, wenn es von einer anderen Galaxie kommen wird?
Weil in einem Sonnensystem gibt es ja doch keinen Asteroiden, doch der so groß ist, oder?
Wir haben in unserem Sonnensystem sogar jede Menge solcher Asteroiden, William. Die einen sind zwischen Mars und Jupiter im sogenannten Asteroidengürtel, darum heißt er ja so. Und es gibt einen zweiten Bereich, wo wir solche Körper in ziemlich großer Menge haben, nämlich den Kuipergürtel. Das ist da, wo auch der Pluto seine Bahnen dreht. Eine andere Galaxie ist wahrscheinlich dann doch zu weit weg, dass Asteroiden von dort bis zu uns kommen könnten, aber aus dem interstellaren Raum, also außerhalb des Sonnensystems, ist es durchaus möglich. Da gab es einmal Oumuamua. Und William, dein Einwand ist gar nicht so schlecht, denn wie weit der Asteroid weg ist, hat einen ziemlichen Einfluss darauf, mit welcher Geschwindigkeit er daherkommt. Und je nachdem, wie schnell er ist, kommt er auch besser oder schlechter durch die Erdatmosphäre durch. Und es hängt nicht nur davon ab, wie schnell er ist, sondern es... Also wenn er von weiter weg ist, fällt er quasi weiter herunter auf die Erde, dann ist er auch schneller. Und wenn er mehr aus der Nähe ist, dann ist er auch nicht so schnell. Natürlich kommt es ein bisschen darauf an, wie seine Flugbahn im Verhältnis zur Flugbahn der Erde ist. Ein zweiter wichtiger Punkt ist nämlich, woraus besteht dieser Asteroid. Viele Asteroiden sind so fliegende Geröllhalden. Wenn das also so eine fliegende Geröllhalde ist, einige Gesteinsbrocken mit Eis vermischt, die so daherkommen auf die Erde, dann wäre das so quasi ein Schrotflintenschuss. Und sowas haben wir vor mittlerweile, wow, das ist jetzt schon 12 Jahre her, 2013 in Tscheljabinsk in Russland gehabt. Da ist ungefähr so ein Brocken dahergekommen, so quasi Schutthaufen-Asteroid, ist in einer Höhe von, ich glaube, 30, 35 Kilometer oder sowas explodiert, in seine Trümmer zerfallen. Und das war wie eine Bombenexplosion oben am Himmel. Und die Druckwelle hat also Fensterscheiben zerfetzt und also, weiß der Himmel, was alles ausgelöst. Der war 20 Meter groß. Also das wäre, wenn so ein Schutthaufen Asteroide herkommt, dann wäre das so, als würde man oben in der Atmosphäre ordentlich eine Atombombe zünden und die Druckwelle, die könnte schon einiges kaputt machen. Wirkt gar nicht so ohne. Wird aber nicht reichen, dass wirklich das Ganze drum bis zum Erdboden herunterkommt und einen Krater schlägt oder sowas. Aber wenn jetzt das ein Eisenmeteorit ist, und solche Dinge gibt es auch, die also aus Eisen und Nickel vor allem bestehen, wirklich ein Metallbrocken von, sagen wir, 50 Meter Durchmesser, der würde problemlos durchkommen. Von dem bröckelt kaum was ab. Da schlägt das ganze Stück auf der Erde ein. Wie groß würde eigentlich so ein Krater werden, wenn so ein Asteroid von 50 Meter vielleicht einschlägt?
Der Krater ist meistens so 20 Mal so groß wie der Durchmesser vom Asteroiden.
Ja, und das wäre dann bei 50 Meter beim Asteroiden, also immerhin ein Krater von einem Kilometer Durchmesser und von einem halben Kilometer Tiefe oder mehr. Also das ist ja, geht ja auch in die Tiefe. Das ist ja ganz schöne Menge Zeug. Und was passiert mit dem, was da drinnen ist? Das wäre so, wenn der einschlägt, alles, was der da rausschlägt, was vorher Material in dem Krater drinnen war, das schmilzt nicht nur, das verdampft. Ja, wir haben verdampftes Gestein, verdampfte Metalle und alles, was da drinnen war, wird durch diese gewaltige Wucht und Hitze, da schlägt er ein mit mindestens 11 Kilometer pro Sekunde oder mehr. Und da haut schon ordentlich was raus und das ganze Material geht quasi verdampft in die Atmosphäre, wird dort wieder flüssig und regnet als Magma herunter. Also das macht schon was. Also da gibt's dann schon, wenn das auf bewohntem Gebiet passiert, also wenn so ein Eisenmeteorit so da über Europa oder über Nordamerika, über Asien, irgendwo was stärker besiedelt ist, einschlagen würde, da würde es ein ordentliches Wumms geben. Ja? Gott sei Dank ist es aber sehr, sehr selten, denn immer noch sind die meisten Gebiete auf der Erde unbewohnt. Die ganzen Ozeane, die ganzen Bereiche der Pole und so weiter. Also deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch wenn es einen Einschlag gibt, dass der auf bewohntem Gebiet einschlägt, Gott sei Dank sehr gering.
Wird dann die flüssige Materialien von den Asteroiden dann wieder hart und fest?
Ja, das ist dann das Material, das man als Meteoriten findet, beziehungsweise gibt es da schräge Sachen. Moldavit zum Beispiel.
Das hört sich an wie ein Medikament.
Ja, das stimmt. Moldavit, das Mittel gegen ihren Schnupfen. Nein, Moldavit, das sind geschmolzene Gläser, also wirklich Glas, so grünliche Glassteine, die auch als Schmucksteine verwendet werden, findet man vor allem im südöstlichen Deutschland und in Tschechien. Und das stammt von einem echten Meteoriteneinschlag vor ungefähr 14,5 Millionen Jahren im Nördlinger Ries in Süddeutschland. Da weiß man von einem Einschlag und es ist eine irre Sache, wie das funktioniert. Wenn der Asteroid daherkommt, drückt er vor sich die Luft zusammen und die wird extrem heiß. Und noch bevor der Asteroid einschlägt, sorgt die extrem heiße Luft dafür, dass eventuell vorhandener Sand zu Glas umgewandelt wird. Und dann schlägt der Asteroid in das Glas ein. Das Glas eben verdampft, kondensiert oder wird weggeschleudert eventuell. Und man findet eben natürlich entstandene Gläser dadurch. Impact-Gläser, die heißen tatsächlich so. Einschlaggläser. Und die gibt's auf Mineralienbörsen zu finden und gibt's zum Teil auch aus Schmuckstein zu kaufen. Also das ist eines dieser irren Dinge, die bei so einem Einschlag passieren. Janis?
Wie groß war der Asteroid, der die Dinosaurier auslöschte?
Der war ungefähr 10 Kilometer groß. Also sehr, sehr, sehr viel größer. Also wegen so einem Brocken brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass der eine globale Katastrophe heraufbeschwören könnte. Da braucht man dann wirklich einen Brocken von mehreren Kilometern Größe, dass er für die ganze Welt gefährlich wird. Heute wollen wir ja über Planeten sprechen und Planeten tauchen jetzt oft in den Nachrichten auf. Gerade jetzt. Alle Planeten befinden sich in einer Linie. Ist gestanden für den 26. Jänner heuer oder für den 28. Februar wieder die Meldung. Alle Planeten befinden sich auf einer Linie. Und dann findet man in den Medien solche Bilder, auch in Zeitungen und auf Internetseiten, wo dann wirklich alle Planeten so in einer Gerade aufgereiht sind. Wenn man jetzt das Sternkartenprogramm nimmt und nachschaut, merkt man, das ist ein völliger Blödsinn. Ja, die stehen überhaupt nicht auf entlang einer Geraden oder so. Man könnte natürlich behaupten, dass die Planeten entlang einer Linie stehen. Die Linie hat sogar einen Namen.
Ekliptik.
Genau, was ist die Ekliptik?
Das ist so eine Art Bogen, auf dem die Planeten sich eben befinden.
Warum sind alle Planeten immer quasi auf so einer Linie, auf so einem Bogen von uns aus gesehen?
Weil das die Ebene vom Planetensystem ist.
So ist es. Und weil wir selber in der Ebene drinnen sind, so auf einem Frisbee sozusagen, sehen wir alle anderen Kugeln auf dem Frisbee auch in einer Linie, wenn der Vergleich irgendwie sinnvoll ist. Das ist ein bisschen ein Trick mit der Sprache. Eine Linie muss ja keine Gerade sein. Eine Linie kann ja irgendwie ausschauen. Ja, du kannst irgendwelche Schleifen drehen und das ist immer noch eine Linie. Also rein wörtlich haben sie in dem Zeitungsbericht ja gar nicht gelogen, aber es erweckt einen völlig falschen Eindruck. Aber es geht ja noch viel schlimmer, denn die haben tatsächlich Erdbeben, die derzeit stattfinden und Vulkanausbrüche mit dieser Planetenkonstellation, dieser angeblichen in Zusammenhang gebracht. Erdbebenserien erschüttern Griechenland und Italien. Unheimliches Planetenszenario besorgt. So titelt die Frankfurter Rundschau und auch auf Merkur.de findet man übrigens genau den gleichen Artikel. Das ist natürlich ein völliger Blödsinn. Natürlich haben die Planeten Schwerkraft, die ziehen also die Erde auch an. Und so, aber sogar, wenn sie in einer Reihe stehen würden, also wirklich hintereinander und alle gleichzeitig an der Erde ziehen würden, wie sonst nicht, das wären, glaube ich, nicht einmal 2% von der Schwerkraft vom Mond. Und davon wäre der allergrößte Teil der Jupiter alleine und die anderen spielen im Vergleich dazu fast keine Rolle. Das heißt, das macht nichts aus. Außerdem braucht man, damit sowas wie Gezeiten passieren, Ebbe und Flut und so, also wirklicher Einfluss auf den Körper, da muss die Schwerkraft zwischen Vorderseite der Erde und Rückseite der Erde doch deutlich verschieden sein. Halbwegs verschieden zumindest. Beim Mond, der ist so nahe, dass das was ausmacht. Deswegen gibt es eben Gezeiten auf der Erde. Aber der Jupiter ist schon so extrem weit weg, dass dieser Unterschied zwischen, wie stark ist die Schwerkraft vom Jupiter auf die Vorderseite und auf die Rückseite der Erde, schon nicht mehr wirklich was ausmacht. Also allein schon die Grundlage für diese Behauptung ist ein Unsinn. Hat aber einen Forscher in Bagdad nicht davon abgehalten, genau das zu behaupten. Nämlich, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Salih Mohammed Awad von der Naturwissenschaftlichen Fakultät in Bagdad, vermutlich ein Erdbebenforscher, der untersucht hat, wann finden wo Erdbeben statt und das verglichen hat mit Planetenkonstellationen. Mir kommt das ein bisschen so vor, als hätte sich der erinnert an die lange Tradition in Babylonien, da ist ja Bagdad im früheren Mesopotamien und Babylonien, die haben ja die Astrologie erfunden. Das klingt fast ein bisschen so, als würde ich immer noch gerne ein bisschen Astrologie betreiben wollen, denn physikalisch kommt da einfach keine relevante Kraft zusammen. Und so sehen es auch andere Wissenschaftler, die eine Antwort geschrieben haben an diese Aussagen von diesem bagdadischen Forscher und gesagt haben, ja, der Einfluss der anderen Himmelskörper auf der Erde ist definitiv zu gering und was der da schreibt, das kann einfach so nicht stimmen. Aber jetzt schauen wir uns mal die Planeten ein bisschen genauer an, die da angeblich so in einer Reihe stehen. In einer Reihe jetzt, es ist ja nicht so ganz falsch, weil wir haben jetzt eine Besonderheit. Wir sehen gerade jetzt noch im Februar 2025 fast alle Planeten am Nachthimmel und zwar am Abend. Dann, wenn man gemütlich schauen kann, so halbe Stunde, Stunde nach Sonnenuntergang. Alexander schaut gerade raus und schaut sich die Wolken an. Ja, also momentan haben wir kein Wetterglück. Wir können es uns nicht anschauen. Letzte Woche hatten wir da mehr Erfolg. Da haben wir ja, habt's gesehen, wir haben ja recht eine tolle Jupiteraufnahme zustande gebracht. Ich stelle es auch in die Shownotes, auf die bin ich wirklich stolz. So eine schöne Jupiteraufnahme haben wir bis jetzt noch nie geschafft. Wie letzte Woche, die war wirklich cool. Ja, aber werfen wir einen genaueren Blick auf die Planeten.
Also ich rede heute über die Venus und der zugehörigen Gottheit, die römische Liebesgöttin Venus.
Warum ist denn dieser Planet vermutlich nach der Liebesgöttin benannt?
Also es strahlt so wie die Liebe.
Genau, weil es einfach der hellste Planet am Himmel ist, wird wahrscheinlich der Grund sein. Woher wissen wir denn was über die Venus?
Also von den Radarscans von den Sonden. Raumsonden halt.
Warum braucht man den Radar, damit man was von der Venus anschauen kann?
Ja, weil sonst ohne Radar sieht man einfach nur die Wolkenoberfläche von der Venus. Und die Atmosphäre hat einen starken Treibhauseffekt. Also es ist viel stärker wie bei uns auf der Erde, das so weiterbildet, dieser Treibhauseffekt. Es kann aufheizen bis zu 740 Kelvin, also so 436 Grad.
Warum ist denn der Treibhauseffekt so stark bei der Venus?
Ja, weil die Venus besteht meistens aus Kohlenstoffdioxid. Also das ist ein Treibhausstoff. Und es ist ein sehr starker Luftdruck.
Wie stark ist denn der Druck so auf der Venus im Vergleich zur Erde?
Okay, bei uns ist es nur so ungefähr ein Bar Luftdruck auf der Erde. Aber auf der Venus-Oberfläche ist so ungefähr 92 Bar.
Genau, und das fast alles CO2. Das heißt, kein Wunder, dass das einen starken Treibhauseffekt hat.
Also die Venus ist so ungefähr so gleich groß wie die Erde. Man bezeichnet sie als die Schwester von der Erde, obwohl es eigentlich dort so heiß ist, eher wie die Hölle.
Gehen wir weiter zum nächsten Planeten.
Saturn ist nach Kronos benannt, dem Titanen und Vater von Zeus. Saturn ist 9,55 astronomische Einheiten weg von der Sonne.
Was ist eine astronomische Einheit?
So weit ist die Erde von der Sonne weg. Jetzt ist Janis.
Die erste Sonde auf dem Saturn war die europäisch-amerikanische Mission Cassini-Huygens. Diese ist gestartet am 13. Oktober 1997. Der Saturn besteht hauptsächlich aus Helium und Wasserstoff und hat einen Kern aus metallischem Wasserstoff und molekularen Wasserstoff.
Was ist ein metallischer Wasserstoff?
Metallisch heißt, dass der Wasserstoff Strom leiten kann. Das heißt nicht, dass der Kern fest ist.
Okay, also so eine Art flüssiges Metall muss dann der Wasserstoff sein im Inneren vom Saturn.
Ja, genau. Der Saturn ist der Planet mit den Ringen. Diese verschwinden im März und im November 2025.
Wo gehen die Ringe hin? Wo verschwinden die hin?
Sie verschwinden nicht wirklich, man sieht sie nur von der Seite. Und weil sie nur 100 Meter dick sind, sieht man sie nicht wirklich, weil sie unsichtbar sind.
Also wir hatten den Planeten Uranus und Uranus wurde nach dem griechischen Gott benannt und er ist nach einem griechischen Gott benannt, nicht nach einem römischen, weil Uranus quasi der Urvater der Götter ist und er hat ihm auch geholfen, die Titanen zu gebären und von denen er dann auch schlussendlich entmächtet wurde. Er wird noch als Urvater des Himmels dargestellt. Der Grund, warum der Planet nach Uranus benannt wurde, ist, dass also im Jahr 1781 erfolgte die Namensgebung von Astronom William Herschel. Dann kommen wir weiter auch noch zur Entfernung von der Sonne. Die beträgt nämlich 2,9 Milliarden Kilometer.
Aber was soll man sich darunter vorstellen, 2,9 Milliarden Kilometer?
das sind circa 20 Mal von der Sonne zur Erde, also auch circa umgerechnet 19,19 von der astronomischen Einheit.
Als nächstes kommen wir zur Erforschung des Uranus. Der Uranus ist einer der Planeten, eben weil er so weit entfernt ist, der am wenigsten erforscht ist. Er wurde das erste Mal, wie die Forschung sagt, 1781 von Wilhelm Herschel einfach mit dem Teleskop gesehen. Die Erforschung ging dann im 19. Jahrhundert weiter, wo dann entdeckt wurde, dass in der Atmosphäre Methan enthalten ist. Also es gab eine Raummission, die auch dorthin gegangen ist, das war Voyager 2. Und das war bisher die einzige Sonde, die den Uranus erreicht hat.
Ja, ist eine blöde Sache, der ist ja wirklich weit weg. Und Voyager 2 hat man eben, das wäre damals die Gelegenheit, Ende der 70er Jahre, dass man die Raumsonde so fliegen lässt, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass sie wirklich an so ziemlich allen Planeten vorbeikommt und von allen mal ein Foto schießen kann und ein bisschen was messen kann. Und die ist ja mittlerweile irgendwo im tiefen Raum schon unterwegs, schon weit außerhalb unseres Planetensystems, natürlich nicht außerhalb des Sonnensystems.
Inzwischen wird der Uranus vom Hubble-Weltraumteleskop und einfach anderen Erdteleskopen beobachtet. Und es gibt eine geplante Mission von der ESA und NASA in 2030 Jahren, bisher Uranus Orbiter und Probemission genannt. Als nächstes erkläre ich noch kurz die Größe und den inneren Aufbau vom Uranus. Zuerst mal zur Größe. Der Uranus hat circa einen Durchmesser von 50.724 Kilometer, also am Äquator, also am breitesten Punkt, und einen Umfang von 159.354 Kilometer. Das ist circa viermal so groß wie die Erde und das ist der drittgrößte Planet im Sonnensystem nach Jupiter und Saturn. Und noch kurz zum Aufbau. Ich beginne von innen. Drin ist der Erdkern. Da weiß man...
der Uranuskern.
Der Uranuskern.
Also irgendwas Festes.
Ja, genau. Und der besteht wahrscheinlich aus Gestein und Metallen. Das sind wahrscheinlich eben Eisen und Silikate. Und der Kern ist relativ klein im Vergleich zum restlichen Planeten und extrem heiß. Dann zur zweiten Schicht, der Mantel. Und der besteht wahrscheinlich aus Wasser, Ammoniak und Methan und ist relativ dicht und sehr heiß wieder. Es wird oft auch als Eis bezeichnet, ist eben heiß und relativ zähflüssig.
Ja, also Wassereis kann ja bei sehr hohem Druck trotzdem fest werden, oder so gatschig zumindest, auch wenn die Temperaturen mehrere hundert Grad betragen. Es ist ja alles total druckabhängig. Also es gibt heißes Eis, nur braucht man einen wahnsinnig starken Druck dafür.
Im Mantel gibt es auch wahrscheinlich einen Grund für das Magnetfeld vom Uranus. Möglicherweise, weil da wahrscheinlich elektrisch leitende Schichten sind. Als nächstes gibt es noch die Atmosphäre, aber das kommt gleich.
Ja, kommen wir zur Atmosphäre. Die Atmosphäre des Uranus besteht zum größten Teil aus Wasserstoff und Helium, aber auch zum gewissen Teil aus Methan. Und dieses Methan gibt dem Planeten auch die charakteristische blaue Farbe. Unter anderem gibt es dann noch neben diesen Gasen Spuren von Wasser und Ammoniak. Noch zur Atmosphäre. Die Temperatur der Atmosphäre sinkt auf bis zu minus 224 Grad Celsius, also schon ordentlich kalt. Und die Windgeschwindigkeiten können bis zu 900 Stundenkilometer erreichen.
Obwohl der so weit von der Sonne weg ist, kriegt er nur so hohe Windgeschwindigkeiten zusammen. Weiß man schon irgendwas drüber, wo der die Energie dafür hernimmt, für so einen starken Wind? Weil bei uns wird der Wind von der Hitze der Sonne irgendwie angetrieben.
Warum der Wind so schnell ist, da habe ich jetzt dazu nichts gefunden.
Na dann, bitte, liebe Zuhörer, Hausübung an euch. Findet heraus und schreibt uns, warum der Uranus so schnelle Winde haben kann.
Ich habe noch zwei Besonderheiten zum Uranus. Erstens, obwohl man sie nicht sieht, hat der Uranus 13 Ringe, die man auf Fotos zum Beispiel vom James-Webb-Teleskop sieht. Und eine weitere Besonderheit des Uranus ist, dass die Drehrotationsachse des Uranus stark geneigt ist. Die von der Erde ist etwa 20 Grad geneigt, was für die Jahreszeiten auf der Erde verantwortlich ist. Die Rotationsachse vom Uranus ist um ca. 90 Grad geneigt. Das heißt, der rollt quasi auf seiner Umlaufbahn um die Sonne.
Genau, da habe ich ja schon mal Animationen gesehen, das hatte ich ganz vergessen. Das schaut ja komplett schräg aus, weil der quasi mit einem Pol zur Sonne schaut und sich dreht. Und das ist dann wirklich so, als wäre da eine Bahn und würde der Uranus rund um die Sonne auf seiner Bahn herumrollen. Man weiß auch nicht genau, warum, was bitte ist dem Planeten passiert, was seine Achse gekippt hat? Weil alle anderen schauen so eher so halbwegs im rechten Winkel zu unserer Ebene, wo man sich bewegt, zu dieser Bahnebene der Planeten. Und beim Uranus, der ist komplett umgekippt. Also dem muss irgendwann in der Frühzeit unseres Planetensystems irgendwas passiert sein, ein Zusammenstoß oder sowas. Denn rein von selber kann sich so eine Achse unmöglich einstellen. So, einen Planeten machen wir noch, einen ganz besonderen.
Der letzte wäre ein theoretischer Planet, Planet X. Was ist das jetzt da? Planet X ist ein Planet, der jetzt da, den wir nie gesehen haben, nie irgendwie beobachten konnten, sondern nur durch Berechnungen von den Flugbahnen von anderen Dingen im Kuipergürtel entstanden ist. Planet X beeinflusst die Gegenstände im Kuipergürtel und deshalb konnte man ihn quasi entdecken oder zumindest voraussehen, dass es etwas dort gibt.
Also Gegenstände, du meinst wahrscheinlich so Kometenkerne, oder? Die dann abgelenkt werden können.
Ja, im Endeffekt Himmelskörperobjekte. Und dementsprechend musste man halt sagen, okay, es könnte auch ein schwarzes Loch sein.
Ein schwarzes Loch in der Nähe vom Sonnensystem? Das wäre voll arg. Das müsste doch viel ärgere Auswirkungen haben, oder? Könnte das wirklich sein, dass so nahe bei uns ein schwarzes Loch wäre und wir das nie bemerken?
Es ist möglich, weil wenn ein schwarzes Loch extrem klein ist, dann wird es auch nicht größere Auswirkungen haben, wenn es nicht gerade wächst. Und ein schwarzes Loch wächst sehr schwer. Ich sage das jetzt nicht von irgendwoher, weil das haben Leute aus Harvard angenommen, also Harvard University. Aber viel wahrscheinlicher ist es, dass es im Endeffekt ein Eisriese ist oder ein terrestrischer Planet.
Was nimmt man denn an? Wie groß könnte der sein oder wie schwer und wo überhaupt? Kuipergürtel, ja. Aber hat man da irgendeine Vorstellung, wo der sein müsste, damit man diese veränderten Kometenbahnen da erklären kann?
Also erst einmal angenommen, der Planet würde wirklich existieren, dann wäre der so circa 250 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt, was schon eine ordentliche Strecke ist. Also zu den Ausmaßen von dem theoretischen Planeten, also er wäre circa 5 bis 10 Mal so massereich wie die Erde und auch circa 2 bis 4 Mal so groß im Durchmesser wie die Erde. Der Planet wäre sehr wahrscheinlich mindestens 250 astronomische Einheiten entfernt von der Sonne, was sehr weit entfernt ist, wodurch der Planet relativ kalt sein würde. Das heißt, er wäre sehr wahrscheinlich ein Eisriese. Und aufgrund seiner großen Entfernung würde auch einfach die Umlaufbahn um die Sonne einfach so extrem lang sein. Also man spricht hier von 10 bis 20.000 Jahre und das wäre schon ordentliche Zeit.
Da gibt's doch eine Forschergruppe, die sich ganz speziell mit der Suche nach diesem Planet X beschäftigt, oder?
Und zwar die Forschungsgruppe rund um Michael Brown. Wer ist Michael Brown? Michael Brown ist der, der dem Pluto seinen Planetenstatus gekostet hat.
Ja, der nennt sich ja tatsächlich manchmal so scherzhaft, er ist der Pluto-Killer, der Man Who Killed Pluto oder so ähnlich. Obwohl er weiß, dass ihm das zum Teil übel genommen wird. Wie tötet man einen Planeten?
Und zwar, weil er hat nämlich Eris gefunden auf der Suche nach seinem 9. Planeten. Aber Eris sollte eigentlich kein Planet sein. Und also nicht per Definition und deshalb, aber weil Eris gleich groß ist wie der Pluto, dürfte der Pluto auch keiner mehr sein, weil sonst hätten wir, im Kuipergürtel gibt es ewig viele große Objekte, also große Himmelskörper und dementsprechend hätten wir dann im Sonnensystem statt 9, 8, wie auch immer, 40 Planeten. Also da haben sie sich lieber dafür entschieden, dass Pluto jetzt da kein Planet mehr ist.
Im Sinne der Kinder, wenn man sich den Merkspruch dann für 40 Planeten merken muss, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel und dann kommen noch 15 Sätze, dann wird es schwierig. Wie stehen denn eigentlich die Chancen, dass wir diesen Planet X oder Planet 9 wirklich finden?
Auch wenn wir uns ziemlich sicher sind, dass er existiert, ist die Entfernungs quasi Spannweite viel zu groß, als dass wir ihn einfach direkt finden könnten und dementsprechend wird es wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte dauern, so 20 Jahre rundherum.
Gut, dann sage ich vielen Dank. Wir haben die Kurszeit jetzt um 20 Minuten schon überschritten. Super, dass ihr noch da geblieben seid. Und ja, dann machen wir unseren Abgesang.
Und das war sie nun, die 30. Folge von Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass du uns zugehört hast und wenn es dir gefallen hat, erzähle anderen, dass es diesen Podcast gibt, schreibe uns einen freundlichen Kommentar und wir freuen uns immer über Abos und gute Bewertungen auf Spotify, YouTube oder wo immer du diesen Podcast hörst.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findest du auf unserer Webseite www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast.
Kommentare, Fragen und Themenwünsche kannst du uns auch gerne via E-Mail senden an keplersternwarte@gmail.com oder du schickst uns das an unsere Social Media Accounts. Wir sind als Keplersternwarte auch auf Facebook, auf Instagram, auf Blue Sky und auf Threads zu finden. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
Verpasst nicht unsere nächste Folge, in der wir weiter über die Planeten unseres Sonnensystems reden werden.
Damit also, bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler.